Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt, der steht im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Seite hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt.
Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, hat im Oktober 2016 sich folgende Gedanken gemacht. Das größte Problem, das ich mit meiner Kirche habe, ist, dass sie mir nicht dabei hilft, zu glauben. Nur Menschen, die begnadet sein müssen oder sehr naiv, schaffen es als Erwachsene, weiter ungebrochen am Glauben festzuhalten. Die Regel sind doch eher ein bohrender Zweifel und lange Phasen der Abgewandtheit, in denen man sich nicht mehr aufgehoben fühlt bei seinem Gott. Die ernüchternden Erkenntnisse der Wissenschaftler, auch der Historiker über Jesus und seine Zeit tun ihr Übriges. Wir gehen in die Kirche und halten schon die Tatsache, dass wir dort nicht alleine sind und den Rahmen der Liturgie haben, für eine Bestätigung, dass es da irgendwo etwas geben muss. Ich wünschte mir, dass man mit den Zweifeln nicht alleine gelassen wird. Aber es kommt mir manchmal so vor, als ob das die Frage ist, die Christen heute am meisten verdrängen. Bist du eigentlich sicher, dass du glaubst? Guten Morgen. Das ist die Frage von Ostern. Bist du eigentlich sicher, dass du glaubst? Beziehungsweise die Frage aus dem Bibeltext ist: Gehörst du zu denen, die glücklich sind, weil sie nicht sehen und trotzdem glauben? Beziehungsweise anders: Das ist die Antwort. Ostern ist die Antwort. Ostern, die Auferstehung, bietet die Sicherheit überhaupt, nach der Menschen suchen. Zweifel müssen nicht das letzte Wort haben. Und wir feiern heute Ostern, das Fest der Erinnerung an die körperliche, an die echte Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Und dieser Gottesdienst und dieser Text und diese Kirche, wir wollen uns bemühen, euch nicht alleine zu lassen, sondern dabei helfen, zu glauben. Und deswegen habe ich das Thema heute genannt: Durch Zweifel im Glauben wachsen. Und ich möchte gerne noch beten. Himmlischer Vater, du stellst uns heute vor eine große Herausforderung, vor die Frage, wie soll das eigentlich alles gehen? Was hat das mit dieser Auferstehung auf sich? Und ich bitte dich, dass du uns durch diesen Text hilfst, mehr von dir und deiner Idee und deinem Herzen und deiner Liebe zu uns zu verstehen. Amen. Wie viele Menschen feiern heute Ostern, die sich nicht wirklich sicher sind, ob sie glauben. Wie viele von denen, die heute den freien Tag genießen und morgen auch noch, denken überhaupt über Ostern nach? Wie ist es bei dir? Ist Glaube für dich ein Thema? Ist Glaube für dich ein Teil unserer Kultur? War Glaube für dich irgendwann mal sicher, aber jetzt? Glaubst du irgendwie schon? Oder bist du sicher, dass du glaubst? Ostern ist das Fest der Umkehrung. Der Tod war nicht in der Lage, den offiziell wegen Gotteslästerung verurteilten und hingerichteten Jesus, den Sohn Gottes, festzuhalten. Und der christliche Glaube bekommt seine Sicherheit aus der Tatsache, dass Jesus sein Leben nicht genommen wurde, sondern dass er es freiwillig hingegeben hat für uns. Sein Tod war keine Niederlage, sondern ein Sieg. Seine Auferstehung macht den Anfang einer neuen Realität. Der Tod ist für Glaubende nicht das Ende, sondern der Übergang in die Ewigkeit. Deshalb feiern Christen auch nicht mehr am Sabbat Gottesdienst, sondern am Sonntag, dem Tag der Auferstehung, des neuen Lebens. Und dieser ganze Themenkomplex rund um das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus werfen eine Menge Fragen auf, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt kaum ein Thema, das so umstritten ist, und ich glaube, Skepsis und Zweifel gehören irgendwie zum Glauben dazu. Bin ich fest von überzeugt. Und deshalb wollen wir diese Fragen nicht ignorieren, und deshalb ignoriert auch die Bibel diese Fragen nicht und diese Zweifel nicht. Warum feiern Christen den Tod eines Menschen und die Auferstehung eines Menschen und sagen dann noch, das sei Gottes Wille gewesen? Wenn er nicht gestorben wäre, müssten wir auch nicht die Auferstehung feiern. War dieser Tod, wenn Jesus doch wirklich Gott war dieser Tod dann wirklich für ihn schlimm, wenn er doch wusste, am dritten Tag bin ich wieder da? War das eigentlich wirklich nötig? Hätte es keinen anderen Weg gegeben? Außerdem glaube ich nur, was ich sehe. Wenn ich damals gelebt hätte, dann wäre es einfach gewesen zu glauben. Das sind nur einige der Fragen, die immer wieder im Zusammenhang mit Karfreitag und mit Ostern auftauchen. Und Johannes, der Autor dieses Evangeliums, dieser einen von vier Biografien im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, zeigen uns, dass die Fragen, mit denen wir an diesen Text gehen, gar nicht neu sind. Wir fragen diesen Text nicht, diese Fragen, weil wir viel schlauer sind als die Menschen damals in der Antike. Diese Fragen tauchen auf, weil mit der Auferstehung von Jesus eine ganz neue Kategorie entstanden ist. Für alle möglichen Ereignisse haben wir Anzeigen. Stellt euch vor, Geburtsanzeige. Wir freuen uns und verkünden die Geburt eines Kindes, das wir noch gar nicht richtig kennen. Keiner weiß bei dieser Geburtsanzeige und bei der Freude, was da noch alles auf uns zukommt. Und am Ende des Spektrums haben wir die Todesanzeige. Jemanden, den wir dann hoffentlich kennen und lieben und schätzen gelernt haben, der geht dann. Was wir normalerweise nicht in der Zeitung finden, sind Auferstehungsanzeigen. Diese Kategorie hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Und was wir nicht kennen, dem sind wir skeptisch gegenüber. Ganz normal. Und deswegen habe ich bewusst heute für diesen Ostersonntag diesen Text ausgesucht, weil er ein Text von heute sein könnte. Thomas, einer der Jünger von Jesus, einer seiner engsten Freunde, hatte große Zweifel an der Aussage der anderen Jünger, die er gut kannte, als die zu ihm gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Hier ist er also, Thomas, den viele von uns als den ungläubigen Thomas kennen, den Giovanni de Lorenzo des ersten Jahrhunderts, der gewagt hat, Dinge zu sagen und Dinge zu fragen und Dinge auszusprechen, die wahrscheinlich viele andere auch gedacht haben. Nach allem, was wir aus anderen Bibelstellen von diesem Thomas wissen, war er ein treuer, ein offener, ein entschlossener, ein lernbereiter Mann. Und für mich ist er ein gutes Beispiel dafür, dass es möglich ist, durch Zweifel im Glauben zu wachsen. Durch die Zweifel an sich im Glauben zu wachsen und durch die Zweifel hindurch im Glauben zu wachsen. Wo sind wir hier? Wir befinden uns genau eine Woche nach Ostern. Eine Woche nach der Auferstehung. Es ist wieder Sonntag und die emotionale Verwirrung der Nachfolger von Jesus ist immer noch riesig. Scheinbar haben sie sich regelmäßig sonntags getroffen zu so einer Art Kleingruppe, haben zusammen in der Schrift gelesen, haben zusammen gebetet und sich ausgetauscht. Und sie sind genau an dem Ort, an dem eine Woche vorher, am Auferstehungssonntag, Maria völlig aufgeregt aufgetaucht ist, nachdem sie dieser Mann, den sie für den Gärtner gehalten hat, am leeren Grab mit ihrem Namen angesprochen hat und daran, wie er ihren Namen ausgesprochen hat, hat sie erkannt, der Gärtner ist gar nicht der Gärtner ist Jesus. Und obwohl Jesus versucht hat, seine Freunde auf diesen Moment gut vorzubereiten, kapieren sie nichts. Jesus hat gesagt, ich werde sterben. Jesus ist gestorben. Jesus hat gesagt, ich werde 3 Tage tot sein. Jesus war tot. Jesus hat gesagt, am 3. Tag werde ich auferstehen. Und sie finden das leere Grab. Aber anstatt zu sagen, Mensch, er hat tatsächlich recht gehabt, alles genau so, wie er gesagt hat, dann ist er wohl auferstanden, kapieren die gar nichts. Sie kauern irgendwo planlos und ratlos und traurig und ängstlich und verwirrt zusammen. Und ich finde mich da wieder. Und denke manchmal, ich kapiere gar nichts. Und selbst dann noch, als Maria auftaucht und sagt, ich habe den Herrn gesehen, können sie es nicht fassen. Und vielleicht ist dir das, wenn du glaubst, auch schon mal so gegangen in Gesprächen, wo du sagst, ich glaube, total begeisternd. Und dein Gegenüber sagt, du spinnst. Und diesen Moment der Verzweiflung und Verwirrung, den nutzt Jesus, um zu ihnen zu kommen. Er zeigt ihnen die Verletzungen durch die Kreuzigung, die Löcher in seinen Händen, seine Seite, in die sie die Lanze gestochen haben, um seinen Tod festzustellen. Und als die Jünger das sehen, werden sie froh und sie glauben. Dummerweise war Thomas an diesem Abend nicht mit dabei. Keine Ahnung, wo er war. Jedenfalls schüttelt er nur mit dem Kopf, als die anderen ihm von dieser Begegnung mit Jesus erzählen. Und er sagt, seid ihr sicher? Kann es nicht sein, dass ihr euch das eingebildet habt? Ich jedenfalls glaube nur, was ich sehe. Und das ist auch so ein bisschen wie heute. Eine Kleingruppe oder eine Kirche versucht, Leuten von Jesus zu erzählen und die sagen, seid ihr sicher, dass ihr euch da nicht irgendwas einbildet? Und ich habe mich gefragt, warum erwähnt Johannes diesen unangenehmen Moment hier überhaupt, wenn er einige Sätze später doch selbst sagt, Jesus hat noch viele andere große Wunder getan, an denen seine Macht deutlich geworden ist. Ja, die hätte er doch aufschreiben können, hätte doch am Ende so einen richtigen Knaller, so was richtiges Spektakuläres raushauen können. Warum hält Johannes diesen Thomas-Moment fest? Und warum hält er ihn für so zentral, dass er ihn nicht weggelassen hat? Ist das Zufall? Oder ist es vielleicht gerade die kritische Haltung von Thomas, die ihn zu einem glaubwürdigen Zeugen der Auferstehung machen? Vielleicht gerade auch für uns. Es ist also wieder Sonntag, die Jünger sind wieder zusammen. Wieder sind die Türen abgeschlossen, das heißt, die Angst vor den jüdischen Leitern war auch immer noch da und dieses Mal ist Thomas mit dabei. Und wieder taucht Jesus auf. Mitten in diese immer noch extrem verunsicherte Situation kommt Jesus mit den Worten, Friede sei mit euch. Das ist typisch Jesus. Der taucht häufiger mal auf in extrem verunsicherten, krisenreichen Krankheits-, Arbeitslosigkeits-, Trennungszeiten und sagt, Friede sei mit dir. Und das ist viel mehr als irgendeine Begrüßungsfloskel, das ist die Zusage, ich mache alles neu. Alles wird gut. Das hier mit mir ist der Anfang von einer neuen Art von Frieden. Shalom. Und der Ablauf ist fast identisch mit dem von letzten Sonntag, mit dem einen Unterschied, dass Thomas der Realist mit dabei ist und Jesus sich nach seiner Begrüßung direkt an ihn wendet und zu ihm sagt, Thomas, ich biete dir an, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und jetzt kommt was Interessantes. Statt liebevoll, wir würden von Jesus ja erwarten, dass er liebevoll ist, und statt liebevoll zu Thomas zu sagen, hey Thomas, ist voll okay, dass du zweifelst, ich habe da totales Verständnis für, sagt er, und jetzt sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Was passiert hier? Woher wusste Jesus von den Gedanken und Zweifeln von Thomas? Und wenn Jesus wirklich der ist, der er behauptet hat, und er von den Gedanken und den Zweifeln und den Fragen von Thomas wusste, ohne dass ihm jemand davon erzählt hat, dann kennt er vielleicht auch unsere, deine Gedanken und Fragen und Zweifeln, weil er Gott ist. Meine erste These, Jesus hat sich Thomas gezeigt, damit wir glauben können. Jesus hat sich Thomas gezeigt, damit wir glauben können. Warum? Als Jesus diese Erde verlassen hat, hatte er einen Auftrag für seine Jünger. Er hat zu ihnen gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, seid meine Zeugen. Was bedeutet es, ein Zeuge zu sein? Ein Zeuge hat gesehen, worum es geht. Und er sagt zu ihnen, ihr seid meine Auferstehungszeugen. Voraussetzung für die Autorität, mit der die Apostel gelehrt und von Gott inspiriert die Schriften der Bibel aufgeschrieben und weitergegeben haben, Voraussetzung dafür war es, Augenzeuge der Auferstehung von Jesus Christus gewesen zu sein, damit hier nicht von Anfang an irgendein Mist verbreitet wird. Um Apostel sein zu können, musste Thomas dem auferstandenen Jesus begegnen. Das ist einer der Gründe, warum wir der Bibel, im konkreten Fall dem Neuen Testament, vertrauen können. Alle Autoren waren Augenzeugen der Auferstehung von Jesus. Wir dürfen, wir können, wir müssen heute glauben, ohne Augenzeugen sein zu können. Das macht aber gar nichts, weil wir die absolut vertrauenswürdigen Überlieferungen von Augenzeugen, die Bibel und den Heiligen Geist haben, und damit haben wir alles, was wir brauchen, um glauben zu können. Alles. Aber man konnte kein Apostel sein, ohne Augenzeuge zu sein. Und dafür hat Gott hier gesorgt. Er hat bei der Begegnung zwischen Thomas und ihm schon an uns gedacht. In Epheser 2, Vers 20 heißt es, das Fundament der Kirche sind die Apostel im Neuen Testament und die Propheten im Alten Testament. Also das Wort Gottes, die Bibel, sie geben uns heute immer noch unser Glaubensfundament. Wir glauben nicht an die Bibel, aber der Inhalt ist der zuverlässige Prüfstein für unsere Gedanken, für Eindrücke, für Erfahrungen, für Entscheidungen, gerade in den verwirrten Zeiten unseres Lebens. Gott will hiermit das machen, was er von Anfang an gemacht hat, nämlich Ordnung in Chaos gebracht. Dafür haben wir sein Wort. Was meint Jesus also hier, wenn er zu Thomas sagt, sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. War Thomas ein Atheist? War Thomas Agnostiker? Ich denke, dass Jesus zu Thomas hier sagen wollte, du hättest dem glauben sollen, was dir die anderen Apostel im Laufe der letzten Woche mehrfach gesagt haben. Wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. Und das ist auch das, was Gott uns sagt. In all unseren Fragen und Zweifeln seid nicht mehr ungläubig, sondern glaubt. Dann kommt von uns die Frage, ja, was sollen wir denn glauben? Und dann antwortet Jesus, na das, was die Apostel euch gesagt und aufgeschrieben haben und was ich euch in Form der Bibel zur Verfügung gestellt habe. Der Herr ist auferstanden. Darum geht es von vorne bis hinten. Und ich glaube, dass Johannes damit auch unser Denken trifft. Heute sagen Menschen, ah, wozu braucht es Wunder? Wozu braucht es den Tod eines Menschen? All das Blut, all diese altmodischen Ansichten. Hauptsache, wir gehen gut miteinander um und liebevoll. Und Frieden. Und Hauptsache, wir sind tolerant miteinander. Und Johannes zeigt uns hier, glaube ich, dass nein, es gibt noch was Wichtigeres, als liebevoll aus eigenem Antrieb miteinander umzugehen. Und das ist es, die Liebe zu verstehen, die Gott uns durch Jesus gezeigt hat. Es geht nicht zuerst darum, wie wir miteinander leben, sondern darum, dass er für uns gestorben ist. Und das legt die Grundlage und das Fundament für unseren liebevollen Umgang miteinander. Zum Glück ist es nicht nur von uns abhängig, sondern er hat das Fundament gelegt. Jesus zeigt uns hier, dass Gott die Initiative ergriffen hat. So wie bei Thomas möchte er in unsere vielleicht verzweifelte Situation kommen und uns genau das geben, was wir brauchen, um in unserem Vertrauen auf Gott zu wachsen. Dazu ist Jesus bereit. Jesus lässt sich nicht darauf reduzieren, dass er ein paar hilfreiche Sachen gesagt hat oder dass er genau das gesagt hat, was wir hören wollen. Wenn wir den Tod und die Auferstehung von Jesus trennen, reißen wir das Herz des christlichen Glaubens raus. Es geht bei einer Beziehung zu Gott um viel mehr als darum, unser Verhalten zu verändern. Die Beziehung zu Gott durch das Vertrauen, den Glauben an Jesus, verändert unsere Vergangenheit, verändert unsere Gegenwart und verändert unsere Zukunft. Es schafft eine komplett neue Identität, nicht nur ein verändertes Verhalten. Und durch diese komplett neue Identität verändert sich dann hoffentlich auch das Verhalten als Folge davon. Und in dieser neuen Identität ist auch genau die Sicherheit zu finden, nach der Giovanni di Lorenzo sucht. Der Herr ist auferstanden. Wir können das wissen. Glaube heißt, unser Herz kann den unsichtbaren Jesus sehen. Das ist auch so ein komischer Gedanke. Aber das bedeutet Glaube. Irgendwann sagen Leute, jetzt habe ich es kapiert. Da hat sich am Umfeld nicht viel verändert, aber irgendwie Glaube heißt, unser Herz und unser Kopf kann Dinge verstehen, die wir vorher nicht verstehen konnten. Und wir leben in einer Gesellschaft, die unbedingt die Auswirkungen des christlichen Glaubens haben möchte. Liebe, Freiheit, Friede, Gerechtigkeit. Aber all das möglichst ohne den, der dahinter steht, ohne Gott. Aber das ist kein neues Phänomen, so wie auch unsere Fragen nicht neu sind. Das Problem der gestörten Beziehung zu Gott, die Bibel sagt dazu Sünde, ist entstanden durch den gezielten Einsatz von Skepsis und Misstrauen. Ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen ist die Frage aufgetaucht, die dieses Misstrauen gesät hat. Und diese Frage lautete, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und damit waren die Zweifel und die Skepsis und die Angst ausgestreut. Und diese Frage hat zu der zerstörten Beziehung zwischen Gott und Menschen geführt. Und daran hat sich nichts geändert. die Tatsache, dass wir alle sterben müssen, ist die extremste Ausformung dieser gestörten Beziehung zwischen Menschen und Gott. Der Tod ist die extremste Form der Ablehnung, der Skepsis und der Zweifel gegenüber Gott. Und diesen Tod hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung entmachtet, besiegt. Dieser Tod konnte Jesus nicht festhalten, weil Gott stärker ist als der Tod. Und deswegen gibt es für alle Menschen, die sich im glaubenden Vertrauen an diesen Jesus klammern, auch die Sicherheit des ewigen Lebens. Unabhängig davon, was wir getan haben, einfach nur auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Jesus hat die geschlossene Tür zu Gott wieder aufgemacht. Und das wurde deutlich an dem Vorhang im Tempel, der in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, zerrissen ist. Und der Weg zu Gott wurde wieder möglich. Und deswegen kann die Auferstehung von Jesus auch unsere Skepsis und unsere Fragen und unsere Zweifel in Glauben umkehren. Dank Jesus ist es möglich, durch Zweifel im Glauben zu wachsen. Und um das auch heute an Ostern in aller Deutlichkeit zu sagen, Christsein bedeutet also nicht, einige Aspekte der christlichen Lehre okay zu finden oder einen Gott prinzipiell für möglich zu halten, sondern Christsein bedeutet, man vertraut auf den auferstandenen und den lebendigen Jesus. Mit ihm fängt ein neues Leben an. Und vielleicht geht es dir bisher wie Thomas. Bis zu diesem Moment stand ihm der Mund offen. Er hat in der ganzen Geschichte noch nicht ein Wort gesagt. Wahrscheinlich hat er Jesus nicht mal angefasst in dem Moment. Und dann sagt er es: Mein Herr und mein Gott. 3 Jahre lang war Thomas mit Jesus unterwegs. Und 3 Jahre lang hat Thomas von Jesus immer wieder gehört: Entweder Menschen folgen mir oder Menschen hassen mich. Dazwischen gibt es nichts. Entweder sie akzeptieren mich als Herrn und Retter oder sie werden mich umbringen. Dazwischen gibt es nichts. Und wir müssen uns auch heute dieser Radikalität stellen, mit der Jesus auftritt. Er lässt sich nicht reduzieren auf einen Lehrer oder einen Revoluzer oder einen netten Typen, ein Vorbild oder einen Helfer in schwierigen Situationen. Jesus tritt auf mit dem Anspruch, Herr und Gott zu sein. Und Ostern legt uns die Einladung auf den Tisch, ihn als diesen anzuerkennen. Die Antwort auf die Frage, bist du eigentlich sicher, dass du glaubst, entscheidet sich daran, ob wir Jesus wie Thomas mein Herr und mein Gott nennen können. Thomas hat nicht gesagt Herr und Gott. Er hat auch nicht gesagt ein Herr und ein Gott, sondern er hat gesagt mein Herr und mein Gott. Kannst du mit einstimmen in eines der frühesten und intensivsten und stärksten Bekenntnisse des Neuen Testaments? Mein Herr und mein Gott. Kann man an einer Hand abzählen. An Ostern geht es nicht um ein Randthema, sondern um das zentrale Thema des christlichen Glaubens. Und übrigens gibt es dafür doch eine Auferstehungsanzeige. Es ist nämlich die Taufe. Das öffentliche Bekenntnis, durch den Glauben an Jesus und seine Gnade und Vergebung ein neuer Mensch geworden zu sein. Und wir werden am 19.05. wieder Taufe feiern. Und wenn du Jesus vertraust und das noch nicht öffentlich bekannt hast, dann melde dich gerne. Und dann haben wir vielleicht diese Auferstehungsanzeige verbreitet hier in der Stadt. Kurz noch zum Schluss. Wie kommen wir dahin? Was können wir tun, um durch Zweifel im Glauben zu wachsen? 4 Dinge habe ich im Text gefunden, völlig unabhängig davon, wo du dich eben vielleicht einsortiert hast vor 20 Minuten. Erstens, was können wir tun? Achte auf das, was die Apostel sagen. In Vers 25 heißt es, die anderen erzählten ihm, und die Verbform, die hier im griechischen Text benutzt wird, deutet darauf hin, dass sie ihm mehrmals immer und immer und immer und immer wieder erzählt haben davon. Und dann taucht Jesus auf, um Thomas damit zu konfrontieren, dass er dem, was die Apostel gesagt haben, nicht geglaubt hat. Wenn du auf der Suche nach Sicherheit, nach Liebe, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach spiritueller Erfahrung bist, dann bist du auf der Suche nach Jesus. Und dann solltest du auf das hören, was die Apostel gesagt haben. Es ist gut, im Gottesdienst zu sein. Kleingruppe ist super, Anbetung ist wunderbar, Gemeinschaft brauchen wir. Aber das alles ist kein Ersatz dafür, auf das zu hören, was Jesus und die Apostel gesagt haben. Es braucht die Begegnung mit dem lebendigen Gott in seinem Wort. Und je weniger wir das haben, desto komischer wird das Bild, was entsteht in unserem Kopf. Lest in Gottes Wort. So wird Jesus real für uns. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Abkürzung. Und das ist eine Einladung. Es ist lebendig. Das Zweite, achtet beim Lesen darauf, wie geduldig Jesus war. Ohne dass Thomas etwas gesagt hat, geht Jesus hier auf ihn ein. Ich glaube, dass Thomas gemerkt hat, wow, Jesus kennt mich. Er hat mich gehört, er kennt meine Wünsche, er weiß um meine Sehnsüchte, er kennt meine Zweifel, er kennt meine Unsicherheit, er kennt meine Fragen, er kennt meine Gedanken. Es gibt Momente, in denen mir meine Schwäche so richtig bewusst wird und ich mich dann schäme zu Hause. Und wenn dann Nathan, meine Frau, zu mir kommt und sagt, ich weiß doch, ich kenne dich doch. Und manchmal sagt sie, und genau darum liebe ich dich doch. Wenn das schon ein Mensch über uns sagen kann, wie viel mehr dann Gott, der uns geschaffen hat, der alles weiß und trotzdem sagt, darum liebe ich dich doch. Und ich werde dich nie verlassen. Und weißt du, wie ich dir meine Liebe am deutlichsten gezeigt habe? In Jesus und dem, was er für dich getan hat. Das Dritte, achte auf seine Wunden. Jesus hat zu Thomas nicht nur gesagt, glaube mir und sei gehorsam. Das hätte nicht funktioniert. Warum nicht? Naja, das funktioniert ja nicht mal bei ganz banalen Sachen. Wisst ihr, wann unsere Kinder am wenigsten gern ihr Zimmer aufgeräumt haben? Immer dann, wenn ich gesagt habe, hier sieht es ja aus wie Sau, räumt mal wieder euer Zimmer auf. Es hat meistens die gegenteilige Reaktion ausgelöst. So ticken wir Menschen, bis wir selbst merken, oh, es wird mal Zeit, wieder aufzuräumen. Es hätte also gar nicht viel genutzt, wenn Jesus hier einfach gesagt hätte, mach mal Ordnung in deinem Leben, sei mal gehorsam, glaube. Und das sollten wir auch nicht machen mit anderen Menschen. Nicht als Kirche und auch nicht als Christen. Und deswegen hat Gott nicht nur einen Menschen mit Anweisungen geschickt, wir hätten nicht auf ihn gehört. Und deswegen hat Gott als Gott auch nicht einfach nur einen auf Distanz gemacht, sondern Jesus ist als verwundeter und verwundbarer Gott Mensch gekommen. Er hat selbst Ordnung gemacht, er hat selbst alles erlebt. Und immer wenn wir uns Sorgen machen, Angst haben, verunsichert sind, bitter, wütend, unzufrieden, könnte ein Indikator dafür sein, dass wir die Wunden und das, was er für uns getan hat, aus dem Blick verloren haben. Wir können uns Jesus ganz ausliefern, weil er sich uns ganz hingegeben hat. Das gibt es in keiner anderen Religion. ein Gott, der sich bedingungslos hingegeben hat. Das ist die Besonderheit am christlichen Glauben. Es ist nicht nur eine Lehre, nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein distanzierter Gott, nicht nur ein schlauer Mensch, ein Vorbild, sondern ein verwundeter, hingegebener Gott. Und zum letzten Punkt, der vierte, achte auf deine Bedingungen. Die Bedingungen, die Thomas an Jesus gestellt hat, ich will das sehen und das und in die Seite und anfassen, die waren plötzlich gar nicht mehr so wichtig, als er Jesus persönlich gesehen hat. Vermutlich ohne ihn anzufassen, sagte er, mein Herr und mein Gott. Christlicher Glaube, Christ werden, Christ sein, Christ bleiben, knüpfen wir häufig an Bedingungen. Ich würde dir ja vertrauen, wenn du mich gesund machst. Ich würde dir ja vertrauen, wenn ich einen neuen Job bekomme. Ich würde dir ja vertrauen, wenn du mir hilfst. Ich würde ja vertrauen, wenn du nicht das und das von mir fordern würdest. Ich würde, wenn. Wer ist bei diesen Sätzen eigentlich Zentrum des Gedankens? Mein Herr und mein Gott beschreibt eine Beziehung ohne Wenn und Aber. Ansonsten vertrauen wir auf die Bedingungen oder auf uns selbst, aber nicht auf Gott. Und keine der Bedingungen und nicht wir selbst würden jemals aus Liebe für uns sterben, so wie er es gemacht hat, um uns zu retten. Das ist der Weg, Ostern, Tod und Auferstehung, wie wir durch Zweifel im Glauben wachsen werden. Und Jesus ist diesen Zweifeln und unseren Fragen und unserer Unsicherheit, er ist denen gewachsen. Und er gibt uns das, was wir brauchen, um zu glauben. Und um irgendwann wieder oder zum ersten Mal sagen zu können, mein Herr und mein Gott, er ist auferstanden. Amen.